zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing, heute mit einer Länderspielpause-Spezialfolge. Denn, ja, zweite Liga pausiert, aber es ist trotzdem einiges passiert. Zum einen muss ich sagen, ja, ich habe jetzt endlich meinen Bachelor, also ein bisschen was auch in eigener, privater Sache, habe jetzt meinen Bachelor, meinen Fußballmanager, E-Sports-Manager, übrigens auch zusammen mit meinem Co-Host Dome. Und ja, wir wurden in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ausgezeichnet. Das war wirklich ein richtig schönes Event. Wir haben nochmal, ja, all oder viele unserer Dozenten aus der Studienzeit waren nochmal da, natürlich meine Mitstudierenden. Und es hat einfach ultra viel Spaß gemacht. Wir haben viel über alte Geschichten gesprochen. Und wir haben uns vor allen Dingen ja auch da nochmal selbst gefeiert. Und das muss man auch einfach mal machen. Waren jetzt drei auch intensive Jahre, muss man sagen, in denen wir studiert haben und dann, wie es alles aufgebaut war in Wolfsburg, wir waren in der Loge, dann haben wir noch das Frauen-Bundesliga-Topspiel zwischen ja, den Wolfsburg-Frauen und dem FC Bayern München geschaut, natürlich in schön gepolsterten, beheizten Sitzen. Ich war mit meiner Familie und meiner Freundin da. War also top, dann gab es ein leckeres Buffet, es gab einen Zauberer, der vor allem mit seinen Kartentricks ja uns alle wirklich zum Staunen gebracht hat. Und wie es dann halt auch für so eine Abschlussfeier immer so ist, gibt es dann auch mal wieder so ein paar Laudatien, die gehalten werden. Unglaubliche Erinnerungen, es gab dann noch ein schönes Fotoalbum und das war einfach, das war richtig cool, vor allem auch mit Dome. Wir sehen uns ja nicht so oft, er wohnt in Wolfsburg, ich in Köln. Sich dann mal auszutauschen, auch seine Eltern kennenzulernen, war einfach für mich auch ein schönes Gesamtpaket auch. Meine Familie, meine Freundin hat es gefallen. Wir haben die Nacht noch im Hotel verbracht, also sind jetzt nicht direkt wieder zurückgefahren. Sind ja da nochmal so 2,5 bis 3 Stunden, die dann vergehen. Und haben uns das morgens auch noch bei einem Frühstück richtig gut gehen lassen. Haben es dann nochmal genossen. Aber das war nicht das Highlight für mich persönlich, sondern das Highlight war ja, dass ich bei Magenta Sport hospitieren durfte auf dem Kommentatorenplatz. Wie viele von euch wissen, und das spätestens jetzt wissen, ich strebe ja eine Karriere als Sportkommentator an. Und ja, dann diese Chance zu bekommen, weil die Leiterin meines Studiengangs, Frau Katrin Lehmann, ist ja auch unter anderem Expertin bei Magenta Sport für die Frauenfußball-Bundesliga. Und das ist natürlich schon cool. Dann hat sie es auch zusammen mit dem VfL Wolfsburg, auch da nochmal herzlichen Dank an Ole Rieger vom VfL Wolfsburg, der das möglich gemacht hat, dass ich dann da mit oben sitzen durfte, zusammen mit Magenta Sport. Ja, Kommentator des Spiels, Oskar Heiler und dann Katrin Lehmann das Spiel begleiten durfte. Ich saß dann dabei, habe mir selbst auch ein paar Notizen gemacht. Deswegen werden wir heute auch ein wenig über dieses Spiel sprechen. Und daneben, ja, wie gesagt, man hat sich dann so ein bisschen ausgetauscht mit Oskar, wie er das dann so macht, wie er so vorgeht, wie er sich vorbereitet. Da konnte ich mir einige wertvolle Tipps auch holen. Und das ist natürlich auch für mich eine mega Erfahrung dort, ja, bei so einem großen Sender da mal zu sehen, wie es alles abläuft. Ich habe zwischenzeitlich auch das Headset aufgehabt, also im Vorlauf, also vor dem Spiel und in der Halbzeitpause und auch nach dem Spiel, um dann nochmals zu gucken oder auch so mitzubekommen, wie dann so die interne Kommunikation zwischen Moderator, Regie, Kommentator und so ist. War schon echt cool, echt spannend, auch mal so zu sehen, wie das alles so aufgebaut ist. So 2 Monitore, ein absolutes Live-Bild und dann einmal das Fernsehbild. Also da ist ja immer noch ein bisschen Versatz drin. und habe da natürlich auch mal zugehört, habe überlegt, würde ich das ähnlich sagen, habe ich ähnliche Erkenntnisse gezogen. Es war einfach super lehrreich, super spannend, auch davor in dem Presseraum zu sitzen mit dann Leuten von verschiedenen Zeitungen, von Sky, dann auch einfach Teil davon zu sein, auch diese Akkreditierung, dieses Band zu haben und dann ja, sensible Bereiche des Stadions gehen zu dürfen, das war schon echt eine mega Erfahrung. Deswegen auch nochmal vielen Dank an ja, Frau Lehmann, Ulle Rieger, Oskar Heiler und auch generell an Magenta Sport, die das dann halt auch mit möglich gemacht haben. Ich hoffe natürlich, dass ich in Zukunft auch noch mal öfter solche schönen Erfahrungen sammeln kann. Und natürlich perspektivisch auch selbst mal dem Kommentatorensessel eines großen Streamingdienstes oder TV-Senders sitzen zu dürfen, um dann halt auch selbst Geschichte zu schreiben. Das war für mich dann wirklich auch so das Highlight des Wochenendes und was für mich halt auch mega cool war, dann auch mal ja aus einer anderen Perspektive sich dieses Frauen-Bundesliga-Spiel anzuschauen. Und da gehen wir jetzt auch mal rein. Mein erster VfL Wolfsburg gegen den zweiten FC Bayern München Spitzenspiel, davor ja die Champions League-Partie noch, Bayern mit einem 7-1 Niederlage beim FC Barcelona, während der VfL Wolfsburg zu Hause gegen Paris Saint-Germain 4-0-Sieg einfahren konnte. Da dann eine unterschiedliche Gefühlslage auch. Und dann aber auch ein FC Bayern München, der trotz vieler Verletzungsprobleme, unter anderem Linksverteidiger Caro Simon, dazu zentraler Mittelfeldspieler Sadrazil, die nicht mit dabei war, vor einem Sturm Damjanovic. Das sind schon sehr wichtige Spielerinnen, die dann auch damit ausgefallen sind. Und trotzdem hat es der FC Bayern München sehr stark gemacht, vor allen Dingen auch über links, über Clara Bühl, die immer wieder ja, nach innen gezogen ist, Flanken geschlagen hat. Man vorne sehr variabel gewesen mit einer Pernille Harder als zentrale Spitze auf dem rechten Flügel. Nominell zumindest Linda Dahlmann, die ist aber auch eher eine offensive Mittelfeldspielerin, ist immer wieder nach innen gezogen. Dafür Julia Quinn, die über rechts dann hochgerückt ist. So hat man dann ja den Ausfall von Caro Simon so ein bisschen ersetzen können, weil Caro Simon ist eine, die gerne beim Spielaufbau von ihrer Linksverteidigerposition ins zentrale Mittelfeld geht und dann so gesehen ein 3-2er-Aufbau besteht, bedeutet mit Georgia Stanway unterstützt. Dadurch geht dann Clara Bühl immer noch breiter auf dem Feld und in diesem Spiel war Franzi Kett der Ersatz. Die ist aber eher eine, die dann auch eher auf außen geblieben ist und deshalb ist dann halt mal so eine ja, Linda Dahlmann zentral gegangen und so konnte man dann trotzdem das Mittelfeld auffüllen, hat es jetzt also ein bisschen über andere Positionen ja dieses kleine Vakuum lösen können. Und ich war mehr als begeistert, wie zielstrebig die Bayern gespielt haben. Am Anfang hat man noch gemerkt, ja, diese Schmach, dieses 7-1 in Barcelona, das steckt noch so ein bisschen in den Knochen, aber ja, diese Selbstverständlichkeit, wie die Bayern-Frauen gespielt haben, von hinten nach vorne, strukturierte Angriffe, viele Positionsrochaden, haben dadurch auch immer wieder die Innenverteidigerin, vor allen Dingen dann Küfer, ja, aus der Abwehrkette rausziehen können, dass so dann Räume entstanden sind, wo dann halt so schnelle Spielerinnen wie eine Harder, wie eine Dahlmann oder auch natürlich wie eine Clara Bühl hineinstoßen konnten. Und ja, die Wolfsburgerinnen, die haben es halt viel auch über lange Bälle probiert. Da ist immer wieder eine Alex Popp aus dem Zentralmittelfeld vorne mit reingegangen, hat die Bälle dann verlängert, hat Behrenstein unterstützt. Auf Außen mit Hut und Zickai hast du natürlich schnelle Spielerinnen. Aber gerade Zickai, ja, hatte einige ganz gute Ansätze. Ist ja noch jung, sehr talentiert, kam im Sommer vom SC Freiburg Frauen. Aber da hast du schon gemerkt, ja, teilweise der Kopf noch zu lange unten, die Entscheidungsfindung, das hat zu lange gedauert, bis dann eine Entscheidung getroffen wurde. Da ist der perfekte Moment des Abspiels oder des Abschlusses, wo sich da mal halt so ein Korridor ergeben hat, oft verstrichen. Deshalb sah es so ein bisschen unglücklich aus. Und die Führung der Bayern durch Clara Bühl, die dann sonst eigentlich eher immer links vorbeigezogen ist, jetzt aber mit dem starken rechten Fuß nach innen gegangen ist und dann trocken ins kurze Eck abgeschlossen hat. Das sind dann natürlich so individuelle Momente, die die Bayern dann auch mal haben. Selbst wenn es dann mal nicht ganz so gut läuft, haben sie immer wieder auch ja, eine Clara Bühl, eine Dahlmann, die dann aus nichts so viel Gefahr erzeugen können. In der zweiten Halbzeit sind die Wolfsburg-Frauen dann ja auch besser reingekommen, haben ja durch Janina Minge den Ausgleich erzielt, wobei Caruso, die auch oft im offensiven Mittelfeld gespielt hat, nominell ja eher im ZM beheimatet, hat den Ball zweimal abgefälscht, so ist er dann reingegangen. Und da hat man schon gedacht, ja, die Wolfsburg-Frauen sind gut rausgekommen, haben jetzt auch mit meistens zwei, drei Spielerinnen, eine Bayern-Spielerin gepresst und auch so frühe Ballgewinne erzeugen können. Aber dann wurden sie halt wieder im Laufe der zweiten Halbzeit wieder passiver, die Bayern kamen wieder besser rein. Da hat mir dann so dieser letzte Mut, diese letzte Entschlossenheit gefehlt. Und am Ende sind die Bayern-Frauen halt auch so eiskalt und haben dann halt auch für mich verdient 3-1 gewonnen. Und überraschend war, dass Lea Schüller erst spät reingekommen ist. Und auch die rote Karte von Wedemeyer, weiß ich jetzt nicht. Ja, nochmal zu Lea Schüller. Eine großgewachsene, schnelle Mittelstürmerin, deutsche Nationalspielerin, die Nummer 1 da eigentlich im Sturm. Und die erneut, ja, lange auf der Bank. Gerade auch das flankenlastige Spiel der Bayern in Hälfte 1, da wäre sie perfekt gewesen mit ihrer Kopfballstärke, anders als eine Pernille Harder. Aber kam halt zum Schluss rein, hatte dann auch keine nennenswerte Aktion mehr. Und die rote Karte, da muss ich sagen, ja, das war viel zu hart entschieden. Für mich das eine gelbe Karte. Es wurde ja als Notbremse deklariert, aber für mich war da noch Lindai dahinter. Also wäre da noch locker an den Ball gekommen. Deswegen war es für mich keine rote Karte, harte Entscheidung. Da war dann natürlich auch der Genickbruch für die Frauen des VfL Wolfsburg. Und dann wollen wir mal zur deutschen Nationalmannschaft springen. Die sind nämlich mittlerweile auch ja, ganz gut in diese WM-Quali reingekommen nach dem 2:0 gegen oder bei der Slowakei. Der 2:0 Niederlage war ja ordentlich Druck auf dem Kessel. Und den konnte man jetzt so ein bisschen runternehmen, vor allem das Spiel gegen Luxemburg, die ja, insgesamt schon überfordert waren. Da hat man gesehen, ja, die deutsche Mannschaft, wenn die einmal so in ihren Spielfluss reinkommen, dann sieht das auch gut aus, dann sieht das gefällig aus. Mir hat vor allen Dingen David Raum auf der Linksverteidigerposition sehr gefallen, hat das sehr stark gemacht, Antreiber auf der Linksverteidigerposition gewesen, selbst per Freistoß ja auch den wichtigen 1:0 Treffer erzielt. Joshua Kimmich wieder auf der Rechtsverteidigerposition, im Spielaufbau als rechter Innenverteidiger, ansonsten noch viel in die Zentrale mitgegangen, ganz wichtig, weil so hast du für mich einen Joker. Sonst hatte das DFB-Team immer einen Rechtsverteidiger und Joshua Kimmich und jemand anderes dann halt im zentralen Mittelfeld. So hast du aber mit Kimmich und dann zwei Zentralmittelfeldspielern gegen Luxemburg oder und auch gegen Nordirland waren es Goretzka und Pavlovic. Hast du dann halt so gesagt, 3 ZM, hast mehr Optionen, weil Deutschland hat auch keinen richtig starken Rechtsverteidiger momentan, zumindest keiner, der sich permanent aufdrängen kann. Und diesen Joker, ja, das hat man gemerkt, das deutsche Spiel hatte deutlich mehr Struktur, gegen natürlich auch eine tiefstehende Luxemburger Mannschaft, die anfangs noch so im Mittelfeld Pressing gespielt haben, aber dann vor allem im Laufe der zweiten Halbzeit sich immer weiter tiefer fallen lassen haben. Manchmal war es sogar dann eine 7er-8er-Kette vor dem eigenen Strafraum und dann halt nur Thomas Kruse und Dadari, die ja in Nähe der Mittellinie waren. Deutschland, ja, die haben es gut gemacht mit Adeyemi, Gnabry und Wirtz, 3 Spieler, die auch viel die Position getauscht haben, zusammen im Woltemade, der selbst auch spielstark ist, dessen erstes Länderspieltor gegen Luxemburg noch aberkannt wurde, als er einen Kopfball von Gnabry mit der Hand verlängert hat, dann aber in Nordirland den wichtigen 1:0 Siegtreffer erzielt hat. Und was bleibt am Ende von diesen beiden Länderspielen? Die deutsche Nationalmannschaft spielt insgesamt einen guten Ball, Aber wenn es dann auch so ein bisschen körperlicher wird wie gegen Nordirland, da tun sie sich immer noch schwer. Also es ist noch nicht perfekt. Nichtsdestotrotz, natürlich gerade jetzt bei dieser nächsten Pause, wenn du eine klare Rollenverteilung hast, Schlotterbeck, Tah in Endverteidigung, die Abwehrchefs, Baumann im Kasten mit Raum und Kimmich, hast du zwei erfahrene Führungsspieler auf den Außenpositionen und vorne mit einem Gnabry im offensiven Mittelfeld und Wirtz und Adeyemi auf den Flügel, die auch immer wieder einrücken, also auch das Zentrum dann überlagern. Da hast du schon eine starke Achse mit Woltemade, der auch Bälle mittlerweile per Kopf gut verlängern kann. Da spürst du jetzt Selbstbewusstsein bei Newcastle United in der Premier League gesammelt. Und diese Achse brauchst du dann halt. Ich hoffe natürlich, dass sich diese Achse, die sich jetzt gebildet hat, auch weiterhin, also in ihren Clubs, mit Leistung überzeugen und dann sich auch ja eine Stammachse, die auch Leistung bringt bei der deutschen Nationalmannschaft, bilden kann. Und dann wollen wir mal in die zweite Fußball-Bundesliga-News schauen und fangen wir an bei Hertha BSC Berlin. Die haben nämlich jetzt Jeremy Duziak wiedergeholt. Stand ja bis Sommer bei den Herthaner noch unter Vertrag, der zentrale Mittelfeldspieler respektive Linksverteidiger. Dann vereinslos, konnte sich jetzt zuletzt empfehlen und soll jetzt für die zweite Mannschaft, aber auch für die Profis zum Einsatz kommen. Hat also wieder einen neuen Profikontrakt unterschrieben. Und natürlich die ganz große Meldung. Der 1. FC Magdeburg hat sich von Cheftrainer Fiedler getrennt. Nach dem letzten Spiel hat Aschorki mir noch eine Garantie ausgegeben. Aber dann hat man das Testspiel mit 6:0 verloren in dieser Länderspielpause. Und das war dann noch einfach zu viel. Das war einfach auch zu krass, dass man dann so deutlich den Kürzeren gezogen hat. Und jetzt hat man einen ganz besonderen Interimstrainer, nämlich Patrick Sander. Eigentlich U23-Trainer, früherer Cottbus- und Koblenz-Trainer, also Bundesliga- und Zweitliga erfahren. Also zu meinen Anfängen, als ich das erste Mal Fußball aktiv auch gesondert geschaut habe oder besonders mit besonderen Fokus geschaut habe. In der Saison 2006, 2007 war er bei Cottbus Trainer. Das war damals auch eine richtig geile Truppe mit einem Schau, mit einem Radu vorne, Vladit Muntianu, also zwei Rumänen. Es hat einfach super gepasst, es war einfach cool, Nostalgie pur. Und dass er jetzt die Truppe zusammen mit Pascal Ibold, seinem Co-Trainer, auf das Spiel gegen Darmstadt am Sonntag vorbereitet, ist natürlich schon cool. Bin natürlich auch gespannt, weil Magdeburg, da war immer so ein bisschen der Vorwurf, die waren immer noch so ein bisschen auf Christian Titz Fußball ausgelegt, haben aber auch mit Elan Kuri einen enorm wichtigen, einen zentralen Spieler in ihrem System verloren, mit Martin Kars vorne auch ihren Top-Torjäger in St. Pauli. Und die Mannschaft hat anscheinend dann nicht so zum Trainer Markus Fiedler gepasst, der ja vom VfB Stuttgart 2 gekommen ist, einen ähnlichen Fußball spielt, aber vielleicht noch mit ein bisschen weniger Positionsrochaden, ein bisschen mehr starrer Formation. Und das hat anscheinend nicht ganz so gepasst. Magdeburg unten drin, natürlich vorher von einem Aufstiegsteam oder was Team, was um den Aufstieg mitgespielt hat, jetzt also wieder in den Tabellenkeller der zweiten Liga. Und man wähnt sich ja mittlerweile als etablierter Zweitligist und möchte dann natürlich auch keinen unnötigen Abstieg provozieren, weshalb jetzt der Trainerwechsel kommt, zumindest interimsweise jetzt also Patrick Sander. Und es gibt aber auch schon direkt einen Nachfolgekandidaten, nämlich Thorsten Ziegner. Der war ja bis zuletzt Trainer vom MSV Duisburg, also bis September 23. Und soll jetzt also auf der Kandidatenliste stehen. Aber auch Dimitrios Gramotzis, André Breitenreiter und ganz spannend Daniel Thun, bis vor kurzem ja noch bei Fortuna Düsseldorf Trainer. Und wenn Magdeburg den bekommen könnte, ein offensiv denkender Trainer, der Jungs auch wieder anzünden kann, das Selbstbewusstsein geben kann, den Halt gibt, dieses Vertrauen, boah, ich glaube, dann kann Magdeburg aber nochmal richtig durchstarten, weil ich halte sehr viel von Daniel Thun. Am Ende ist er so ein bisschen auch an der verlorenen Relegation vor 2 Jahren mit Düsseldorf gegen den VfL Bochum ja verbrannt gewesen. Die Mannschaft stand immer noch hinter ihm, aber irgendwas ja, ist da natürlich auch immer in den Hinterköpfen. Das ist da natürlich auch sehr schade. Ich halte ihn trotzdem für menschlich, aber auch sportlich für einen sehr starken Trainer, wo ich auch glaube, dass er schaffen kann, diese Mannschaft wieder richtig in Form zu bringen. Und dann haben wir noch eine News vom VfL Bochum, denn die haben mit ihrem Mittelstürmer Philipp Hofmann nochmal verlängert bis 2028. Ja, Führungsspieler, 32 Jahre alt, vor allem in der Bundesliga, wichtig als Keilstürmer, der vorne die Bälle, ja, die hohen langen Bälle per Kopf weiterleiten konnte oder verarbeitet, abgelegt hat. Jetzt in der zweiten Liga, ja, wo Bochum eher das Spiel machen muss, sind seine Qualitäten bisher noch nicht so gefragt gewesen. Ist ja vor allen Dingen im 16er sehr stark. Ist jetzt nicht so der Tempospieler, nicht so der Dribbelkünstler, der meine Verteidigung ausspielen kann, sondern er braucht schon die Zuspiele seiner Mitspieler und die sind bisher noch nicht so gegeben. Aber jetzt also ein neuer 3-Jahres-Vertrag und damit wird er wohl seine Karriere beim VfL Bochum beenden. Und last but not least, Hertha BSC Berlin. Die planen jetzt nämlich schon mal für den Sommer, denn auch in dieser Saison scheint es so auszusehen, als würden sie wohl nicht mehr in die Bundesliga aufsteigen können und wollen jetzt den Kader nochmal verjüngen. Unter anderem sollen John Anthony Brooks, Diego Demme, die beiden erfahrenen Spieler, sowie auch Augustin Rochel, der Innenverteidiger, der eigentlich schon die ganze Zeit aussortiert ist, den Club verlassen. Dazu natürlich dann auch noch ja, Spieler, deren Verträge auslaufen, wie ein Gersberg, wie ein Kabownik, wie ein Leisner, aber auch wie ein Duziak, der, ich habe es bereits am Anfang erwähnt, einen neuen Vertrag unterschrieben hat, sollen auch alle gehen. Dazu die Leihspieler wie Kovnatski und Krattenmacher. Also da kann schon wieder ein mittelgroßer Umbruch kommen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass die Hertana eine Achse bilden können. Dann wahrscheinlich mit einem Reese, mit einem Tjak Ernst im Tor. Aber gerade die Innenverteidigung soll anscheinend nochmal deutlich verjüngt werden. Wahrscheinlich noch mehr Tempo. Man möchte noch höher stehen, so kann ich es mir vorstellen. Und dann natürlich nicht in Konter zu geraten, brauchst du schnelle Innenverteidiger, am besten sogar 2 oder 3 nach Spielausrichtung, ob 4er oder 3er respektive 5er-Kette. Und das sind für mich dann auch wieder so Aspekte, wo ich glaube, ja, spannend, wichtig, aber gerade bei so einem Toni Leisner würde es mir schon wehtun, weil ich spüre einfach, wie akzeptiert er in der Mannschaft ist, ist ein Leader, einer, der vorangeht und der auch beinhart ist, also der auch dieses Attribut Zweikampfstärke, auch mal dreckig spielen, gerade in Liga 2, vollkommen verkörpert. Und auch Mittelfeldspieler Kabownik, der Linksverteidiger und zentraler Mittelfeldspieler spielen kann, finde ich so als variable Option eigentlich richtig gut für den Kader und hat mir auch immer gut gefallen. Naja gut, und bei den Leihspielern Krattenmacher, Kovnatski muss man natürlich schauen. Bei Kovnatski soll man wohl eine Kaufoption von 3 Millionen Euro haben, aber da muss er natürlich jetzt auch erstmal wieder fit werden und knipsen. Und Maurice Krattenmacher, der wird auf jeden Fall zu den Bayern zurückkehren. Hat bisher auch noch nicht so die ganz große Rolle spielen können, aber ja, die Hertana wollen natürlich ihr Gehaltsbudget so ein bisschen kürzen. Und natürlich auch Kaderplätze freimachen für weitere junge, talentierte Spieler. Wie gesagt, die meisten wie Brooks, wie Demme, wie Rochel spielen keine allzu große Rolle, sei es aufgrund von Verletzungen, aber auch aus Leistungsgründen. Und da jetzt auch so ein bisschen den Umbruch, wie gesagt, zu vollenden, so will ich es mal sagen, auch die letzten Kaderleichen dann zu entsorgen, um dann noch mit einem ja, frischen Kader, wo jeder Spieler gebraucht wird, wo jeder Spieler eine eigene Rolle hat, in die neue Saison reinzugehen. Ich glaube, man wird versuchen, die Saison auch wieder ja, in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen. Den Aufstieg hat man, denke ich mal, schon eher abgehakt. Dafür ist der Abstand momentan einfach zu groß und ich weiß natürlich, dass diese zweite Liga mega eng ist, aber die Hertana, ja, 6 Punkte auf Rang 3, auf Darmstadt 98. Ist schon trotzdem eine Menge Holz, vor allem für diese Unkonstanz, die Herr Tana momentan auf den Platz bringen.
Die Tornetz-Podcast-Empfehlungen für euch. Fangen wir an mit dem Ligen-Podcast Click and Talk von zwei Jungs aus der Schweiz. Sie sprechen unter anderem über die Premier League, La Liga, Serie A, Primera Division, die Bundesliga. Also alle wichtigen Ligen werden kurz und kompakt abgedeckt. Natürlich der Link zum Podcast in den Shownotes. Wenn ihr euch für die dritte Liga interessiert, dann ist der 4:3 Podcast von Magenta Sport etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Reporterlegende Thomas Wagner und der Sky sowie Magenta Sport Kommentator Christian Straßburger, was am aktuellen Drittligaspieltag so abging. Natürlich auch mit der ein oder anderen Hintergrundinformation. Und auch in jeder Woche ein Experteninterview mit einem Verantwortlichen, einer der Drittligisten. Also perfekt für viele Fans von Traditionsvereinen, wie zum Beispiel die TSV 1860 München, Rot-Weiß Essen oder Alemannia Aachen. Wenn ihr euch für Frauenfußball interessiert, dann ist der Podcast Dreiecken ein Elfer etwas für euch. Dort erklären euch unter anderem Katrin Lehmann, ehemalige Nationaltorhüterin der Schweiz in der Bundesliga, unter anderem auch für den FC Bayern München unterwegs, was gerade so im Frauenfußball abgeht. Bald beginnt ja auch die neue Saison, also dort gerne den Podcast abchecken, damit ihr auch bestens informiert seid.
Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Spezialfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal so ein kleiner Exkurs in mein privates Leben, in meine Kommentatorentätigkeit. Vergesst natürlich nicht, mich zu adden, vielleicht zu kommentator.jkr auf Instagram. Findet ihr natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Da vielleicht auch mal vorbeizuschauen, wenn ihr mich mal als Live-Sportkommentator erleben wollt. Mal so ein paar Highlights daraus. Und ich habe natürlich auch dort meine Setcard verlinkt, also meine wichtigsten Szenen, die ich kommentiert habe. Also schaut da auch gerne mal rein. Nächste Woche Montag gibt es wieder eine reguläre Folge von Tornetz. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Start in die neue Woche, eine wunderschöne neue Woche und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao, euer Tornetz-Host Jan Kleinriesink.